Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Die Eingewöhnung in die Krippe, den Kindergarten oder bei der Tagespflege ist eine wirklich aufregende Zeit. Als Eltern fragen wir uns natürlich, wie kann ein glücklicher und sicherer Start in den Kita-Alltag bindungssicher und bedürfnisorientiert gelingen? Wie schaffen wir es, ohne schlechtes Gewissen loszulassen? Und wie begleiten wir Kinder in dieser aufregenden Zeit am besten? Darüber sprechen wir heute mit der Expertin für die Eingewöhnung, Stefanie von Brück. Sie begleitet Eltern als Beraterin und hat das Buch Auf ins Kita-Abenteuer geschrieben. Herzlich willkommen, Stefanie.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann.
Stell dich doch mal kurz vor, Stefanie.
Ja, genau. Also die wichtigsten Sachen hast du ja jetzt schon gesagt. Ich bin Expertin für bindungssichere, bedürfnisorientierte und beziehungsstarke Eingewöhnung. Unabhängig davon, ob die Kinder in die Krippe kommen oder in den Kindergarten oder eben zur Kindertagespflege gehen. Und ich bin von Haus aus Pädagogin und ich bin auch Mama. Ja, das ist immer ganz gut, weil man so die fachliche, pädagogische und auch diese Muttergefühlsperspektive kennt. Genau, ich begleite und berate Eltern bei der Eingewöhnung in die Kita und Co. Ich bilde auch pädagogische Fachkräfte fort. Das heißt, ich bin viel unterwegs in den Kitas vor Ort und mache dort Fortbildungen, auch Online-Fortbildungen für Fachkräfte. Aber ich bin viel in den Kita-Teams direkt vor Ort. Und ich habe letztes Jahr die Happy Kita Academy gegründet und dort gibt es berufliche Weiterbildungsqualifikation, weil ich einfach viel mehr Unterstützung brauche. Das heißt, ich bilde jetzt Elternberaterinnen für Eingewöhnung aus und auch Multiplikatorinnen für Eingewöhnung, weil die Eingewöhnung ist ein richtiger Knackpunkt und die Nachfrage an Unterstützung ist richtig, richtig groß. Und deswegen ist dann halt auch letztes Jahr mein Buch erschienen, genau, damit es dort nochmal eine andere Anknüpfungsmöglichkeit gibt.
Mhm. Ja. Stefanie, wenn es so um die familienergänzende Betreuung geht, dann ist die Bandbreite der Meinungen ja auch häufig sehr, sehr breit. Zum Beispiel, ab wann die dann ganz unproblematisch möglich ist. Also ich bin ja im Osten sozialisiert, da war es nicht ungewöhnlich, wenn Kinder schon mit 6 Wochen in der Kinderkrippe waren, da gab es auch gar keine Eingewöhnung, meine ich. Dass das jetzt nicht gut ist, das erklärt sich natürlich von selbst. Als anderes Extrem gibt es dann Eltern, die ihre Kinder gar nicht in die Kita schicken, die also quasi kitafrei leben. Mhm. Die meisten Kinder werden aber wahrscheinlich hierzulande so zwischen dem 1. und 3. Geburtstag in der Kita angemeldet. Woran erkenne ich denn, ob mein Kind relativ wahrscheinlich gut dort ankommen wird? Gibt es so etwas wie Kita-Reifezeichen oder einen idealen Zeitpunkt?
Das wäre schön, ne? Ja. Ja. Vielleicht erstmal so grundsätzlich, weil mir das ganz wichtig ist. Ich bin nicht gegen Kinderbetreuung, also auch nicht gegen frühe Kinderbetreuung. Da gibt es auch ein paar andere in dieser Welt da draußen, die sagen, oh oh, U3-Betreuung, Krippe ist ganz, ganz schlecht für die Kinder. Ich halte das für sehr fatal, U3-Betreuung zu verteufeln, weil die Lebensrealität von Familien ist einfach, dass Kinder auch unter 3 betreut werden und betreut werden müssen. Mhm. Und dieses schlechte Gewissen und oft auch Schuldgefühle oder auch Mitleid mit dem Kind und dieser Druck, der dadurch entsteht, das sind richtig riskante Einflüsse auf den Eingewöhnungsprozess. Das heißt, wenn wir etwas pauschal verteufeln, dann wird es nicht gut. Und es gibt unglaublich viele gute Fachkräfte. Ich sehe die in meinen Fortbildungen. Es gibt Kitas, die Eingewöhnung oder generell Kinderbetreuung richtig gut umsetzen, die sich wirklich viel, viel Mühe geben und es auch gut gelingt. Mhm. Klar, es gibt auch schwarze Schafe und es gibt auch viel zu viele Kitas, wo es nicht gut läuft. Sonst würde es meine Arbeit nicht geben. Aber daraus dann abzuleiten, dass es U3 schlecht ist und Ü3 besser, das sehe ich überhaupt gar nicht so, weil die Probleme sind völlig unabhängig von dem Alter des Kindes. Mhm. Also weil, und es ist das, was da drin steckt im Kern, Gefühle und Bedürfnisse, die sind universal. Und da ist das Alter egal. Ob ein Kind mit 1 in die Eingewöhnung kommt oder mit 4, wenn Bedürfnisse und Gefühle ignoriert werden, dann fällt es beiden Kindern schwer.
Ja, klar.
Und es ist nicht gut. Und deswegen ist weniger die Frage, wann ist der ideale Zeitpunkt, sondern eher, wie muss die Eingewöhnung laufen, damit das Kind es auch gut meistern kann. Mhm. Und klar, dann sprechen wir halt über Betreuungsqualität. Ne? Und die lässt zu wünschen übrig. Ne? Ja, das will ich gar nicht verheimlichen. Mhm. Wenn Kitas keine Eingewöhnungen machen, egal ob zu DDR-Zeiten oder heutzutage, dann ist es einfach nicht gut.
Mhm.
Und ich merke auch oft, dass dann manchmal so ein bisschen das Argument kommt, ja, aber Eingewöhnung brauchen ja nur die Krippenkinder. Und wenn die dann aber in den Kindergarten kommen, also mit 3, dann brauchen die ja keine Eingewöhnung mehr, weil dann sind die ja schon groß,
mhm,
was totaler Quatsch ist. Weil, wie gesagt, Bedürfnisse und Gefühle sind universal. Und mein Wunsch ist es für Familien, dass die wegkommen von diesem idealen Zeitpunkt, also von dieser Idee des idealen Zeitpunkts, sondern hinkommen zu diesem, was ist denn der individuelle Zeitpunkt, der zu uns als Familie passt.
Mhm.
Und da, also im Buch spreche ich ja von Kita-Bereitschaft und die bezieht das Kind mit ein, die bezieht aber auch die Eltern mit ein, die bezieht die Fachkräfte mit ein, also diese beiden Systeme Familie und Kita. Und wenn das idealerweise, klar, zusammenspielt, dann haben wir einen richtig guten Start in die Kinderbetreuung.
Ja. Okay, und woran sehe ich das bei dem Kind, dass es bereit ist für die Kita?
Das ist natürlich sehr individuell. Es gibt jetzt keine so eine Checkliste.
Nein,
leider nicht. Es wurde ja früher mal von Kita-Reifezeichen gesprochen. Also, dass die Kinder irgendwie schon so kommunizieren können oder dass die sich schon alleine beschäftigen können oder dass die Trennungen von den Eltern schon klappen, weil Oma, Opa oder Babysitterin das schon mal ausprobiert haben. Ich habe auch Kinder gut eingewöhnt, also begleitet bei der Eingewöhnung, die vorher noch nie bei jemandem anderem betreut gewesen waren. Und es hat trotzdem super gut geklappt.
Mhm.
Also es ist einfach, ja, ist auch eine Entscheidung von Eltern, die Verantwortung da an der Stelle zu übernehmen und zu gucken, anhand vom Kind, fühlt sich das jetzt schon bereit an oder nicht? Was sagt unsere Lebenssituation, unsere Arbeitssituation? Und dann, wie kann ich diesen Eingewöhnungsprozess gut begleiten, damit vielleicht auch ein Kind, was dem es vielleicht schwerfällt, trotzdem gut ankommen kann? Oder dann, weil oft merkt man es dann auch erst, wenn es soweit ist.
Mhm. Ne?
Das ist nicht, also es ist frustrierend, ne? Ganz klar. Aber dann ist es besser, man merkt es und reagiert darauf, anstatt es halt irgendwie durchzudrücken. Und wenn Eltern die Möglichkeit haben, ihr Kind länger zu Hause zu lassen, dann schadet das natürlich nicht. Also wenn man einfach ein bisschen mehr Luft hat und keinen Druck hat, ist es natürlich gut. Kita frei zu leben ist natürlich schon auch, das ist meine persönliche Meinung, schon auch eine privilegierte Situation. Ne?
Auf jeden Fall, na klar.
Für viele Familien ist es nicht möglich. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus mentalen Gründen. Ne? Also man muss ja auch die Ressourcen haben, das Kind zu begleiten zu Hause, ohne im Burnout zu landen.
Mhm.
Und deswegen ist es halt immer so ein Zusammenspiel. Und ich glaube, also ich vertraue da auch einfach Eltern, dass die schon auch ein gutes Bauchgefühl für ihr Kind haben. Und dann auch merken, wenn es soweit ist, ob das jetzt passt oder nicht. Und wenn es noch nicht richtig passt, dann muss man halt an der Eingewöhnung selber erstmal arbeiten.
Mhm.
Also nicht im Sinne von, was nicht passt, wird passend gemacht und wir quetschen das Kind ins System hinein, sondern wirklich zu gucken, wie können wir die Eingewöhnung so gestalten, dass das Kind das meistern kann. Ja, und ansonsten hilft dann halt einfach mal eine Pause, 3, 4 Monate warten. Da muss man jetzt nicht gleich ein ganzes Jahr später auf Arbeit gehen. Manchmal hilft das auch einfach. Oder manche Eltern, die begleite ich dann einfach ein halbes Jahr später bei der Eingewöhnung und dann läuft es plötzlich, weil in dem halben Jahr einfach noch mal viel beim Kind passiert ist.
Mhm.
Ja.
Wenn es jetzt um familienergänzende Betreuung geht, dann stellen sich Eltern, also wenn sie die Wahl haben, oft als erstes die Frage, was jetzt besser ist. Betreuung in einer Kindestageseinrichtung oder lieber doch eine Tagespflegeperson.
Mhm.
Was sagst du denn dazu?
Ich finde es auch wieder eine individuelle Entscheidung. Manche Eltern gucken natürlich erstmal auf die Wege im Alltag. Das macht auch Sinn, ne? Also es ist die Frage, ob es stressig ist. Also ob es stressiger ist, das Kind eine halbe Stunde durch die Stadt zu kutschieren jeden Morgen. Mhm. Nur damit es halt die beste Kita ist, ne? Also das sind aber nur so einzelne Kriterien. Generell ist es so, dass die Betreuung bei der Tagesmutter oder beim Tagesvater halt schon familiärer ist. Ne, es ist eine kleinere Gruppe, es ist oft entweder im häuslichen Umfeld der Kindertagespflegeperson oder in einer angemieteten Wohnung. Manchmal gibt es ja auch Zusammenschlüsse von Tagespflegeeltern. Ist nicht in jedem Bundesland erlaubt, aber so Großtagespflege, dann hat man trotzdem immer noch so diesen familiäreren Rahmen als jetzt in der großen Kita. Es gibt aber auch viele kleine Kitas, die ähnlich mit Nestgruppen arbeiten, wo auch so dieses Kuschel-Huschel-Gefühl entsteht. Mhm. Na, ich würde gucken, wie ist so die Persönlichkeit des Kindes? Es gibt viele Kinder, die eher so ein bisschen zurückhaltender, ruhiger sind. Denen gefällt es in der Regel dann besser in so einem kleineren, geschützteren Rahmen, kleine Kita oder eben Tagespflege. Kinder, die einfach tough sind, die so ein bisschen nach vorne rausgehen, die kommen in der Regel auch gut in größeren Gruppen klar. Das merkt man halt aber auch oft erst dann wirklich, wenn es soweit ist. Ja. Ja. Aber man kennt ja schon sein Kind ein bisschen, bevor die Eingewöhnung startet. Und wenn man die Wahl hat, dann kann man ja auch einfach überall mal so ein bisschen schnuppern gehen. Und dann ist es natürlich auch einfach so auf der organisatorischen Ebene. Ne? Man muss gucken, wie sind die Öffnungszeiten? Die sind oft anders. Was ist, wenn das Personal ausfällt? In der Kita hat man noch mal anderes Personal, wenn die Tagesmutter oder der Tagesvater ausfällt. Ja. Wer ist denn dann da? Ne? Ja. Wenn dann plötzlich jemand... entweder es kommt niemand und die Betreuung ist nicht gesichert, oder es kommt jemand anderes und dann gibt es aber keine Beziehung, keine Bindung zu dieser Person. Mhm. Das kann halt auch schwierig sein. Ne? Auch Kindertagespflegekräfte sind oft ja mit den Kindern viel mehr auch im öffentlichen Raum unterwegs. Ne? Spielplatz, öffentlicher Spielplatz hat keinen Zaun. Das hat auch so ein bisschen was mit Sicherheitsbedürfnissen zu tun. Das muss man halt einfach wissen. Und der Fakt ist auch, dass Tagespflegekräfte halt auch anders ausgebildet sind als Fachkräfte in der Kita, muss man halt auch mit berücksichtigen. Und es gibt halt, wenn die alleine arbeiten, keine Kontrollinstanz.
Ja.
Na, und das ist halt schon ein Knackpunkt. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, was ist mir wichtig. Und am Ende zählt immer die Menschen kennenlernen, hingehen und dann... ja, prüfen, auf Herz und Nieren prüfen, was man halt so vorher prüfen kann.
Mhm, okay. Wenn ich denn jetzt die Auswahl zwischen mehreren Einrichtungen habe, du sagst prüfen, worauf kann ich denn, wenn ich mir die anschaue, achten, um festzustellen, wo mein Kind denn wahrscheinlich am besten aufgehoben ist?
Mhm. Also im Buch, also im Auf ins Kita-Abenteuerbuch, habe ich so eine Checkliste. Das sind wirklich 3 Seiten. Und die folgen diesem 3N-Prinzip, also nachlesen, nachspüren, nachfragen. Mhm. Und bei dem Nachlesen ist es so, dass man zum Beispiel erstmal ins Kinderschutzkonzept guckt oder überhaupt ins pädagogische Konzept. Wie ist es denn hier mit der Partizipation von Kindern eigentlich gedacht? Na, also da sind wir schon mal bei guten Anhaltspunkten, unabhängig von der Eingewöhnung, sondern generell, wie wird denn hier mit Kindern umgegangen? Einiges kann man nachlesen. Ansonsten kann man halt gegebenenfalls nachfragen und dann eben auch gezielt danach fragen, wie läuft denn die Eingewöhnung ab und was ist denn, wenn der Plan, den sich die Kita ausgedacht hat, nicht hinhaut? Na, also da merkt man halt auch schon an der Haltung, also an der Antwort merkt man schon die Haltung der Fachkräfte. Wie gehen wir denn um, wenn das Kind sich nicht in das schön ausgedachte Schema so hineinfügt?
Also wenn die mir dann sagen, ah, klappt schon, dann sollte ich eher skeptisch sein wahrscheinlich.
Naja, also zumindest erstmal aufhorchen. Ne? Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich sofort skeptisch, aber ich registriere Antworten und dann gucke ich, was ich damit mache, weil sind ja auch ein bisschen, ist ja auch die Masse der Antworten und dann kann man ja schon mal ein bisschen konkreter nachfragen. Mhm. Ne? Also auch, ich finde auch eine gute Frage ist, so welche Regeln gibt es denn in der Kita? Und was ist denn, wenn die Kinder die Regel nicht einhalten, wenn die missachtet wird? Mhm. So, ne? Da merkt man dann halt auch so, wie gehen die Fachkräfte mit Regelverstößen um? Ja. Wird das Kind dann zurechtgewiesen? Also die wenigsten werden dann natürlich sagen, also wir bestrafen dann die Kinder und dann müssen die in der Ecke sitzen. Na, also Das sagen die wenigsten. Oft ist es schon sehr positiv, blumig und es wird auch immer sehr eine individuelle Eingewöhnung versprochen. Und in der Realität sieht es anders aus, ne, muss ich auch ehrlich sagen. Aber man merkt ja schon auch so ein bisschen an der Art und Weise der Antworten, ja, wie ist so die Haltung dahinter. Und dann geht's, also das ist halt dieses dritte N, dieses Spüren, ne, so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Ne, wenn man eine ganz gute Menschenkenntnis hat und die richtigen gezielten Fragen stellt, dann kriegt man schon einen ganz guten Eindruck. Und dann finde ich es auch immer noch mal gut, durch die Räume zu gehen und nicht einfach nur so abzuhaken, dass es die Räume alle gibt und darauf zu achten, ah, okay, wir haben jetzt einen schönen, hellen Raum oder wir haben hier eine Sauna oder ein Kneippbecken oder was auch immer so. Oder wir haben hier ganz viele tolle Angebote, sondern eher zu gucken, hey, habe ich ein Willkommensgefühl, wenn ich die Kita betrete? Wenn ich mich mal wirklich auf den Fußboden setze in so einem Raum, also die Perspektive des Kindes einnehme, wie fühlt denn sich das an? So, und da kriegt man eigentlich ein ganz gutes Bild. Und dann kann man halt viele verschiedene Einrichtungen gucken, sofern man eben überhaupt die Wahl hat.
Ja.
Und dann die Checkliste durchgehen. Und dann kriegt man da auch ein ganz gutes Stimmungsbild. Im Buch habe ich ja immer Sonne, Wolke und Blitz als immer wiederkehrende Elemente, wo man dann quasi immer auch einschätzen kann, okay, sind wir hier in idealen Bedingungen, sind wir hier in okay Bedingungen oder sind wir hier bei Alarmsituationen? Mhm. Ne?
Ja. Mhm. Bei deiner Arbeit erlebst du ja wahrscheinlich sehr viele Arten der Eingewöhnung. Wird das überall ganz unterschiedlich gehandhabt oder kann man da eine Tendenz zu so einem üblichen Standard erkennen? Also ich zum Beispiel oder meine Kinder sind nach dem Berliner Modell eingewöhnt worden. Mhm. Ist es das der Standard oder?
Ja, leider.
Leider.
Ja, ja.
Erzähl mal.
Also, das Berliner Modell ist halt der Platzhirsch. Ja. Bei den Eingewöhnungsmodellen ist auch immer noch nach wie vor, in den allermeisten Kitas wird das praktiziert, oft schon so ein bisschen aufgeschwemmt, sagt man das so?
Also so aufgeweicht?
Aufgeweicht, ja, das klingt besser. Also dann wird so gesagt, ja, wir arbeiten angelehnt ans Berliner Modell. Was auch immer das dann bedeuten mag, es ist dann oft auch unkonkret. Es ist leider wirklich überall anders in den Kitas. Es ist unterschiedlich in den Bundesländern, es ist unterschiedlich in den Städten und in den kleineren Gemeinden. Es ist auch unterschiedlich innerhalb eines Trägers und oft sogar auch unterschiedlich innerhalb von einer Einrichtung. Ach, die eine Gruppe macht es so, die andere Gruppe macht es so. Ja, weil Eingewöhnung ganz viel Emotionsarbeit bedeutet und Fachkräfte diese unterschiedlich gut leisten können. Auch wenn das Konzept vielleicht im erstmal das Berliner Modell oder ein anderes Modell halt vorgibt. Also es ist leider für Eltern dann an der Stelle auch sehr ungünstig, weil sie oft nicht vorher wissen, was dann wirklich passiert. Weil es wird sehr viel geschrieben, Papier ist geduldig, es wird sehr viel Tolles auch oft gesagt. Und dann in der Umsetzung knackt es dann halt doch und knirscht. Und das ist natürlich schwierig. Es gibt auch noch andere Eingewöhnungsmodelle, Münchner Modell, Peer-Group-Modell, partizipatorisches Modell. Und ich habe mir die alle angeguckt und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Entscheidend ist halt, ne, wenn man das Berliner Modell dogmatisch umsetzt, ne, Tag 4, Trennungssituation, zack, durchgezogen, dann ist das Problem.
Ja, ja.
Nee, also dieses Dogma ist das Problem. Ja. Dieser Plan, nicht dass diese Phasen an sich, wie das Berliner Modell sich das gedacht hat, die sind schon logisch, aber der Plan dahinter, das ist dann halt oft in der Umsetzung problematisch. Und ich habe meine eigene Herangehensweise, ne? Also meine Hippie-Kita-Methode ist einfach unabhängig von den Eingewöhnungsmodellen. Ich gehe einfach grundsätzlich anders an Trennungssituationen heran und das ist auch das, was die Kitas dann wieder sehr dankbar aufnehmen, auch die Eltern natürlich. Mhm. Aber ich arbeite dann mit den Kitas an einem Eingewöhnungsmodell, was direkt zu dieser Kita passt und nicht einfach nur so ein Modell abarbeiten will, sondern okay, was haben wir hier für Ausgangssituationen und wie können wir das jetzt umsetzen? Ich war jetzt letztes Jahr in der Kita, die kriegen dieses Jahr 40 Kinder gleichzeitig.
Ui.
So, das ist eine riesengroße Herausforderung.
Ja.
Da muss man ganz anders an die Sache herangehen, als wenn 2, 3 Kinder innerhalb von einem Monat kommen. Ne? Und das ist halt das, was es dann am Ende ausmacht. Ja.
Also ganz viele verschiedene Modelle. Und in der Regel haben die Eltern ja auch nicht wirklich Mitspracherecht. Ne? Was mache ich denn, wenn ich feststelle, das Konzept, was die da jetzt verfolgen, scheint für uns nicht so richtig gut zu funktionieren. also ich kenne das so, ich war am Anfang immer so ein bisschen ängstlich, Kritik zu äußern, weil man natürlich denkt, ah, da wird man ganz schnell abgestempelt als die ewige Nörgler, wenn man mal was sagt und dann muss das Kind womöglich drunter leiden. Wie kann ich denn in einem solchen Fall wertschätzend kommunizieren, dass ich es schwierig finde, wie die Eingewöhnung verläuft?
Ja, ist ein großer Knackpunkt bei der Eingewöhnung. Und wenn Eltern das Mitspracherecht nicht von Haus aus, also von der Kita aus kriegen, dann stärke ich sie, sich das zu holen. Weil ohne Mitsprache geht es nicht. Das ist ein Beziehungsdreieck, sage ich immer. In den meisten pädagogischen Konzepten steht auch Erziehungs- und Bildungspartnerschaft schon drin. Das heißt, normalerweise sollten Fachkräfte das machen und auch ein gutes Beschwerdemanagement haben. Mhm. Wie gesagt, Sollzustand und Istzustand klafft an der Stelle leider auch wieder auseinander. Und meine grundsätzliche Haltung ist, Haltung zu bewahren, weil ich bin doch dann lieber als Mama eine Nörglerin, in Anführungsstrichen, anstatt ich dabei zusehe, dass es meinem Kind nicht gut geht. Na? Und das ist, was ist die Alternative von nicht nörgeln? Dass das Kind unter der Situation leidet, weil wir Angst haben, dass es leidet, wenn wir was sagen. Das ist irgendwie absurd.
Das ist wieder Sinnig,
So, und dann finde ich, ist es eine Frage von Kommunikation, habt ihr ja gerade schon angesprochen. Wenn ich meine 50% der Kommunikation wertschätzend und respektvoll gestalte, also ich mache dann mit den Eltern Kommunikationstraining mit GfK und dann machen wir wirklich auf diese individuelle Situation bezogen, dann auch formulieren wir die Sätze so, dass es dann halt auch genau zu der Situation passt. Also es ist sehr, sehr individuell. Das ist jetzt nicht im Buch. Das mache ich dann, wenn ich Einzelberatungen habe oder im Happy Kita Start Begleitprogramm. Wenn die da jede Woche ihre Fragen stellen können, dann machen wir das ganz individuell. Und die grundsätzliche Haltung ist eben dahinter, ich bin respektvoll und wertschätzend in der Kommunikation mit den Fachkräften und dann traue ich mich das auch, das anzusprechen. Und dann darf ich, und meiner Meinung nach muss ich auch für mein Kind eintreten. Und wir dürfen nicht aus Angst dann kuschen. Aber wir sind ja auch in der Regel sehr auf Gehorsam sozialisiert.
Ja,
und das ist echt schwer.
Manche sind auch sehr introvertiert. Da ist es, glaube ich, noch mal schwieriger. Ja. Aber finde ich richtig und wichtig.
Ja.
Solange man da wirklich wertschätzend kommuniziert, ist es im Grunde auch kein Problem. Sollte
also,
es nicht sein.
Ich habe ja auch einige Eltern, die von sich sagen, ich traue mich das nicht und ich bin eher so ein zurückhaltender Mensch und so. Und wichtig ist da halt, wir müssen uns ja auch, also es gibt auch viele Eltern, die sind dann sehr emotional, fangen schnell an zu weinen und so, ne? Ist natürlich für eine Kommunikation in dem Moment auch nicht so richtig hilfreich. Und gleichzeitig, erstens sind wir Menschen und zweitens, also wir dürfen Emotionen haben. Und das, was ich mit den Eltern ja dann aber auch übe, ist erstmal ganz sachlich zu kommunizieren und erstmal Situationen zu beschreiben und dann die Gefühle zu äußern. Und das ist viel Arbeit, die man vorher macht. Und die Eltern, also die sagen mir das dann ja so, ich bin ja nicht dabei, die ich gebe denen auch so ein bisschen die Hausaufgaben. Ich war ja mal Lehrerin, da habe ich auch Hausaufgaben gegeben. Ne? Und die üben die Sätze vorher einfach. Ne? Ich sage denen die, dann gucke ich, hey, wie fühlt sich der Satz für dich an? Formuliere den mal so, dass es zu dir passt. Und dann üben die das wirklich vorher im Gespräch mit dem Partner vor dem Spiegel. Die schreiben die Sätze auf, die lernen die auswendig, damit sie sie dann in der Situation auch wirklich parat haben. Und dadurch, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess auch über die Eingewöhnung, ja, hinweg, dass sie dann auch stark sind und auch für ihr Kind eintreten. Ohne unverschämt zu sein, weil das der Punkt ist, vielleicht nochmal, wenn man sich das nicht traut, ist, wenn man es die ganze Zeit zurückhält, irgendwann kommt der Punkt, dass man resigniert und aufgibt und dann ist es keine gute Situation. Oder der Frust, die Wut, die Angst steigt so sehr, dass es dann halt geballt rauskommt und dann entsteht der Konflikt. So, und deswegen lieber üben, es von Anfang an anzusprechen.
Also ich habe tatsächlich bei meinem dritten Kind schreiend im Flur mit der Erzieherin so ein Shouting-Match gehabt. Also die Erzieherin kannte uns schon, weil meine großen Kinder natürlich schon da waren. Aber nee, bei dem dritten Kind, meine Frau musste dann am Nachmittag nochmal hingehen und das klären für mich, weil ich es nicht, ich konnte nicht. Ich war zu wütend tatsächlich.
Ja.
Also bei mir ist das dann dann so rausgekommen.
Mhm. Ja, und das ist auch verständlich, weil, wie gesagt, wir sind halt Menschen und gleichzeitig muss ich auch mal sagen, es gibt natürlich auch Fachkräfte, die kriegen echt viel Scheißgemeckertes von Eltern ab. Ne? Also ich will das jetzt auch da nochmal kurz die Perspektive wechseln. Ja, ne? Es können halt auch nicht alle Eltern wertschätzend kommunizieren. Deswegen ist es mir halt so wichtig, das zu üben, damit es gelingt, weil Fachkräfte sind ja auch Menschen und haben Gefühle.
Total.
Und die müssen oft auch einiges einstecken. Und blöderweise leider die, die sich Mühe geben. Ne? Und dann ist es doch irgendwie nicht genug. Und es macht natürlich auch was wieder mit der Beziehungsebene, oft, also zwischen den Erwachsenen. Ne? Mhm. Also Kommunikation. Ich liebe Kommunikation und gleichzeitig ist mir bewusst, dass es nicht einfach ist.
Ja, ich komme dann nochmal bei dir üben, aber die Kita-Zeit ist ja bei uns vorbei.
Nee, ja,
ist,
ja.
Gut. Also wir waren eigentlich ganz fein miteinander, aber das war irgendwie bei meinem Baby, mein drittes Kind.
Aber manchmal sind ja auch Konflikte gut, ne? Dann ist es mal so ein bisschen wie so ein Gewitter. Und dann, wenn man hinterher wieder gut miteinander ins Gespräch kommt, dann kann man das ja auch einfach sich entschuldigen und wieder zueinander finden. Ne?
Genau, das haben wir auch Gott sei Dank geschafft. Wie lange dauert denn jetzt so eine gute Eingewöhnung eigentlich? Also wahrscheinlich kommt es aufs Kind an, ist klar. Mhm. Das, du hast ja gesagt, das ist immer individuell. Aber kann man trotzdem irgendwie eine Spanne nennen, die jetzt gut und sinnvoll ist?
Mhm, ja, also Achtung, Vorsicht. Bis Kinder so richtig, richtig angekommen sind, dauert es plus minus ein halbes Jahr. Es ist dann erstmal so Schluck.
Uff. Ja.
Uff. Das bedeutet aber nicht, dass die Eltern ganz ein halbes Jahr mit in der Kita sind. Also so die aktive Eingewöhnungszeit, wenn man so 6 bis 8 Wochen einplant, ist man echt gut dabei. Also ich selber begleite die Eltern im Happy Kita statt Begleitprogramm immer 8 Wochen. Und in der Regel reicht das. Ne? Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das liegt dann ganz oft daran, dass viele Unterbrechungen passiert sind, Krankheit, Personalausfall, Schließzeiten und so weiter. Ne? Dann verzögert sich das natürlich. Aber mit 6 bis 8 Wochen ist man ganz gut im Plan. Ich finde, mindestens 4 Wochen sollte man einplanen. Der Rest ist dann schon so ein bisschen ein nicer Puffer. Ne? 2 Wochen ist auf jeden Fall zu wenig. Es gibt auch Kinder, die sind in 2 Wochen eingewöhnt und dann ist es auch total okay. Nur weil es kurz ist, ist es nicht automatisch schlecht.
Mhm. Ja.
Na? Aber den meisten Kindern reichen diese 2 Wochen halt einfach nicht und es wird dann zu schnell die Zeit gesteigert und dann fängt es an zu kippeln, selbst wenn es am Anfang vielleicht ganz gut lief. Und deswegen 4 Wochen finde ich Minimum einfach, damit man möglichst sicher ist und wenn man 8 Wochen sich einplanen kann, umso besser.
Kann ich mein Kind denn schon irgendwie sinnvoll vorbereiten, also bevor die Eingewöhnung überhaupt losgeht?
Ja. Die beste Vorbereitung fürs Kind ist, wenn die Eltern vorbereitet sind. Können wir gleich nochmal vertiefen. Ne?
Gut, dass ihr jetzt diesen Podcast hörst.
Ja.
Diesen Podcast, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, was die Kinder betrifft, ist so ein bisschen mein Motto: zelebrieren ohne dramatisieren. Das heißt, mit den Kindern kann man durchaus ins Gespräch gehen, man kann schnuppern gehen. Also im Idealfall gibt es natürlich Schnuppertermine in der Kita oder bei der Tagesmutter kann man sich dann oft einmal auf dem Spielplatz zum Beispiel treffen. Das wäre natürlich top, weil dann kriegen die halt sofort auch so einen Bindungs- und Beziehungsaufbau. Der geht dann halt schon so ein bisschen los oder vielleicht noch nicht, aber zumindest so diese Kennenlernphase ist dann halt einfach schon mal gestartet. Wenn das jetzt nicht möglich ist, kann man am Zaun mal ein bisschen stehen und ein bisschen Kita-Luft schnuppern. Man kann Bücher vorher lesen, wenn die Kinder das wollen. Ne? Also bitte keinen Krampf daraus machen. es ist dann manchmal so, ja, aber ich muss jetzt hier ein Buch vorher angucken mit meinem Kind oder ich muss jetzt ein Gespräch darüber führen. Also dann wird es halt so dieses Dramatisieren so ein bisschen. Die Kinder sind ja schlau.
Ja, die
wissen,
spüren das.
Wenn die Eltern hier irgendwie so ein Tamtam machen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, irgendwas ist da vielleicht auch faul. Ne? Ich habe einen Blogartikel mit einer Liste von Kinderbüchern, wo ich kurz auch kommentiert habe, was geeignet ist und was nicht. Euer Buch, Alex Abgehoben, ist auch dabei. Also nicht für die Eingewöhnung dann, aber ist ja was mit Kita-Alltag mit zu tun, genau. Und also da kann man gerne reingucken. Und ansonsten ist es wichtig, dass die Eltern aufgeräumt sind. Also innerlich.
Okay, dann erzähl mal, welche Dinge Eltern tun können, damit sie gut auf die Eingewöhnung vorbereitet sind?
Reflexion.
Aha, was heißt das?
Ich habe ja 2018 angefangen, mit Eltern zu arbeiten. Und ich stelle immer wieder die gleichen Fragen. also im Happy Kita Start Begleitprogramm, in den Fokusgesprächen, im Buch sind die auch drin. Und es sind Selbstreflexionsfragen, die mit der eigenen Kita-Biografie zu tun haben. Mhm. Ne? Dass ich erstmal gucke, hey, was ist denn bei mir eigentlich gelaufen? Ich hatte jetzt letztens eine Kita-Leitung, die mir geschrieben hat, da ist es dem Papa ganz schwer gefallen in der Eingewöhnung. Und sie hat ihm dann mein Buch gegeben. Und dann hat er das angefangen zu lesen. Oder sie hat es ihm empfohlen, er hatte es sich dann gekauft. Und dann hat er es angefangen zu lesen in der Kita. Und dann hat sie ihn immer beobachtet, wie er so genickt hat und gelächelt hat. Und dann auch mal so ein Tränchen verdrückt hat. Und dann die Fachkräfte angesprochen hat, gesagt, dass es ganz viel in ihm ausgelöst und auch geheilt hat. Geheilt klingt jetzt ein bisschen... Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, ja, ja. Und dann war der, als hätte er so ein bisschen auch seinen Frieden mit seiner eigenen Kita-Geschichte geschlossen und dann lief es besser. So, ne? Und das ist etwas, was oft so ein bisschen wegrutscht, ne? Ja. Dass wir ja selber erstmal bei uns schauen dürfen. Mhm. Und dann natürlich ganz klar die Reflexion, warum mache ich denn das eigentlich hier? Ne? Also warum will ich denn, dass mein Kind in die Kita geht? Mhm. Oder muss es gehen oder ja, denke ich nur, es muss gehen,
Antwort.
Weil alle Kinder jetzt in die Kita gehen und so. Ne? Und das sind so kleine Reflexionsfragen, die eine unglaublich große Wirkung haben. Denn besser, ich stelle fest, dass ich muss, aber nicht will, als wenn es so unten drunter sowieso die ganze Zeit so im Bauch wabert und wirkt. Ne? Genau.
Okay.
Das ist dieses Aufgeräumtsein. Mhm. Ne?
Wer übernimmt denn jetzt idealerweise die Eingewöhnung? Also wir hatten damals den Gedanken, oh, das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn der Papa das macht, da dem Kind die Trennung ja vielleicht leichter fällt, weil er eben gerade nicht die Bezugsperson und die Bindungsperson Nummer eins ist. Ist das ein schlauer Gedanke oder überfordert das die Kinder?
zuallererst ist die Frage, ist das schlau für die Eltern? Weniger, also die zweite Frage ist für das Kind, weil... Wenn man jetzt als Mama zum Beispiel die Aufgabe der Eingewöhnung an den Papa abgibt, also an den Partner abgibt und innerlich aber gar nicht so richtig bereit ist, das Kind loszulassen, dann haben wir nur ein verlagertes Problem. Ja, dann macht der Papa vielleicht die Eingewöhnung in der Kita, aber dann haben wir das ganze Tränendrama vielleicht früh beim Verabschieden zu Hause an der Tür. Und dann hat niemand was gewonnen. Ne? Das heißt, wenn man entscheidet, wer die Eingewöhnung übernimmt, ist es wichtig, dass beide Eltern gut vorbereitet sind, dass die sich gut absprechen, ne? Dass sie also auch gemeinsam dann entscheiden, okay, was machen wir mit unserem Kind dann dort, egal wer hingeht. Ne? Weil wenn die Mama sich zu Hause Sorgen macht, weil der Papa vielleicht, keine Ahnung, Kriegerrosa ist, also es habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ne? Es sind halt einfach auch Fälle, die ich jetzt im Kopf habe. Ne?
Es ist ja auch in der Regel so, ja.
Dann wird es der Mama zu Hause nicht gut gehen und dann merkt es da auch wieder das Kind und dann ist es deswegen halt blöd. Ne? Also ich finde, zuallererst brauchen die Eltern die Sicherheit in sich und zu gucken, hey, und wer ist jetzt gerade die beste Begleitperson fürs Kind? Und natürlich, das Kind muss sich auch mit dem Elternteil wohlfühlen, also sicher fühlen. Mhm. Ne? Und wenn das jetzt beides zutrifft, dann ist es unabhängig vom Geschlecht. Also dann kann Mama gehen, dann kann Papa gehen.
Man kann aber auch wechseln, nehme ich dann an.
Ja, 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 genau.
Ja. Okay. Jetzt sind Kinder ja verschieden und reagieren auch sehr unterschiedlich. Wie kann es denn während der Eingewöhnung aussehen?
Ja, schöne Frage. Im Buch, also im Auf ins Kita-Abenteuer-Buch, habe ich ja zwei so Kindertypen in Anführungsstrichen unterschieden. Mhm. Es gibt ja viele Bezeichnungen für Kinder. Ne? Ich habe im Kita-Kontext jetzt mal neue Begriffe geschaffen und das sind so ab ins Getümmel-Kinder und beobachten und abwarten Kinder. Mhm. Und die meisten Eltern können ihr Kind dann dort auch gut einordnen, größtenteils. Ne? Mhm. Das ist jetzt halt kein Dogma. Ne? Und die ab ins Getümmel-Kinder, das sind so die, die einfach Bock haben. Die sagen, hey, hier bin ich, yippie-yay, ich will spielen, zeig mir, was hier los ist, ich beweg mich frei, ich bin mutig, ich bin offen, ich gehe nach vorne raus, ich habe Energie, ich bin offen für Kinderkontakte, ich bin offen für Kontakte mit den pädagogischen Fachkräften. Und viele Eltern, das ist total spannend, die haben dann oft das Gefühl, ja, ich habe halt so ein Kind und die Eingewöhnung wird übelst easy laufen. Und dann merken sie, oh, Doch, die brauchen halt auch genauso Bindung und Beziehung wie die anderen Kinder auch alle. Ne? Mhm. Es fällt halt nur nicht so dolle auf, ne? Weil die halt schneller so im Spiel drin sind. Mhm. Die beobachten und abwarten Kinder, da geben sich die Fachkräfte auch oft mehr Mühe, weil sie die halt so ein bisschen aus der Reserve locken wollen. Also die beobachten und abwarten Kinder sind eher so ein bisschen zurückhaltender, schüchtern, sind näher in diesem Sicherheitskreis von den Eltern, sitzen vielleicht auch ein bisschen länger auf dem Schoß und brauchen eben einfach eine Zeit, mehr Zeit zum Auftauen. Und das ist beide Kindertypen in Anführungsstrichen sind absolut okay. Und wichtig ist, dass die Eltern keinen Stress kriegen und die Fachkräfte keinen Stress machen. Ja, wenn sich das Kind zum Beispiel auch nach 4 Tagen immer noch nicht vom Schoß wegbewegt, ist es in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ja. Und das hat ein bisschen was mit dem Fingerspitzengefühl zu tun, dass sie auch zu den Kindern dann eben eine gute Bindung und Beziehung aufbauen. Mhm.
Ja. Wie kann ich denn als Elternteil beitragen, dass dieser Prozess möglichst gut gelingt? Also gibt es so günstige Verhaltensweisen oder eher Dinge, die ich nicht tun sollte während dieser Phase?
Das Kind nicht wegschicken. Also gerade die beobachten und abwarten Kinder nicht wegschicken, weil die spüren dann diesen Druck und dann machen sie in der Regel dann noch mehr dicht und wollen sich gar nicht wegbewegen. Und das ist schwierig. Dann lieber nochmal ins Spiel mit hineingehen und gucken, dass man eine Brücke schafft, also die Eltern eine Brücke zum Spiel schaffen, die Eltern eine Brücke zur Fachkraft schaffen, um da einfach so ein bisschen das Eis zu brechen und sich dann, wenn das Kind langsam immer mehr auftaut, sich dann zurückzuziehen. Na, das Blöde ist halt, dass viele Fachkräfte der Meinung sind, die Eltern müssen sich passiv verhalten in der Eingewöhnung.
Ja, total.
Und ich sage immer, ja, aber Eltern sind ja keine Topfpflanze, die einfach nur so dastehen und keine Miene verziehen, weil erstens ist es total unnatürlich und die Kinder, die werden dann ganz merkwürdig, weil die Eltern sich ganz merkwürdig verhalten. Ja. Und es ist auch einfach, die Ressource der Eltern wird unterschätzt. Na, wenn die Fachkräfte eine gute Beziehung zu den Eltern aufbauen, entwickelt sich darüber ja auch eine gute Beziehung zum Kind. Mhm. Wenn ich als Fachkraft ein pädagogisches Geschick habe, also so Feingefühl habe, dann habe ich genau das richtige Maß zwischen, ich motiviere diesen Beziehungsaufbau und bin achtsam, ohne aufdringlich zu sein. Und das ist ja das, was es dann braucht. Ja.
Das ist total wichtig, aber also nach meiner Erfahrung wird Eltern, die halt ihr Kind nicht wegschicken, wie du sagst, dann oft vorgeworfen, dass sie das erst gar nicht wollen, dass sie eigentlich nicht wollen, dass das Kind irgendwie ankommt in der Kita und so. Also es ist schon echt schwierig, auch für Eltern in dieser Situation dann richtig zu reagieren, weil die natürlich auch sozusagen den Blick von den ErzieherInnen haben und dann denken, oh, okay, ich muss jetzt mein Kind wegschicken, weil sonst bin ich hier die Glucke und das ist echt schwer.
Also, ist auch schwer und es ist auch ein großes Problem und sowas kläre ich dann nicht nur in den Elternberatungen, sondern auch in den Fortbildungen mit den Fachkräften. Wie können die Fachkräfte eine Beziehung zum Kind aufbauen, auch wenn die Eltern anwesend sind? Mhm. Und die meisten denken halt, leider, aber es ist halt auch, ne, da stecken ja auch ein paar Jahrzehnte Pädagogik halt drin, dass es schwer ist, das aufzubrechen. Leider fehlt ihnen ganz oft die Alternative. Also sie wissen nicht, wie es geht. So und dann hat sich das irgendwie so festgesetzt, so dass man halt nur Beziehung zum Kind aufbauen kann, wenn die Eltern nicht da sind. Und das stimmt aber nicht. Erst wird Beziehung aufgebaut und Bindung aufgebaut und dann findet die Loslösung statt. Ich hatte mal eine Erzieherin in der Fortbildung, die hat sich nicht getraut, das Kind auf den Schoß zu nehmen oder auf den Arm zu nehmen, weil die Mutter noch da war. Nicht, weil sie das nicht wollte oder weil sie unempathisch ist, sondern weil sie gedacht hat, dass sich das nicht gehört, wenn die Mama noch da ist, dass sie das Kind eben auf den Arm nimmt. Und da kriege ich gleich Gänsehaut, weil das so schade ist. Und also sie hat es voll gut gemeint eigentlich, aber es ist halt in der Umsetzung einfach voll in die ungünstige Richtung gelaufen. Und dann diese Erlaubnis zu geben, hey, es ist total gut, den Eltern vorzuleben, wie ihr Bindung und Beziehung aufbaut, weil das ist ja das, was Vertrauen schafft, total, was Sicherheit schafft. Das hat voll so diesen Aha-Moment in den Fachkräften ausgelöst. Und deswegen kämpfe ich ja auch nicht nur mit dem Buch für Eltern oder mit den Begleitungen für die Eltern, sondern halt auch für die Fachkräfte, weil da einfach ganz viel Unsicherheit auch ist bei Eltern. Und das ist schade, aber wir müssen dem halt einfach auch offen und ehrlich ins Auge blicken und dann halt neue Informationen teilen. Ne? Also auch Fachkräfte haben das Buch ja schon gelesen und fanden es richtig gut und haben viel sich mitgenommen. In den Fortbildungen geht es halt dann einfach noch mal tiefer. Mhm. Ja, das ganz klar, ja.
Okay, irgendwann kommt ja dann bei der Eingewöhnung auch der Zeitpunkt der ersten Trennung. Mhm. Und wenn man jetzt nicht dogmatisch nach einem Modell gehen möchte, woran erkennt man denn dann, ob das eigene Kind irgendwie bereit dazu ist?
Ich muss lachen, weil die meisten Eltern wünschen sich halt, dass das Kind so sagt, ja, Mama, Papa,
genau,
kann
ich gehen.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, und ganz viele haben Angst, wenn die Kinder das nicht machen.
Mhm.
Weil sie denken, das Kind ist noch nicht so weit. Aber Kinder müssen ja nicht, also wenn die noch klein sind, können sie es gar nicht sagen, aber auch die Älteren, die müssen nicht immer sagen, Mama, Papa, du kannst gehen. Das ist natürlich schön und da sagt ja keiner nein und dann freuen wir uns und alles ist gut.
Mhm.
Aber es ist ja auch eher so ein bisschen dieses Bereitschaftsgefühl und man merkt es ja, ob die Kinder noch sehr viel Nähe und Rückversicherung von den Eltern brauchen oder ob die sich schon sehr souverän mit der Fachkraft bewegen oder mit der Fachkraft und den Kindern bewegen. Und wenn die schon wenn die eine gute Orientierung haben in den Räumen, wenn da Beziehung schon stattgefunden hat, also nicht einfach nur so dieses, in Anführungsstrichen, schön spielen, sondern einfach wirklich auch zum Beispiel Körperkontakt entstanden ist zwischen den Fachkräften, also freiwilliger Körperkontakt, ne? Zwischen den Fachkräften und den Kindern, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind der Fachkraft vertraut, viel, viel größer, als wenn die Fachkraft das Kind zum allerersten Mal auf dem Arm hat in der ersten Trennungssituation. Und auch das habe ich schon erlebt, also durch Eltern erzählt oder von Fachkräften berichtet. Und dann ist es natürlich relativ spät, weil wie soll denn ein Kind sich bei jemandem wohlfühlen, sich vielleicht trösten lassen in der ersten Trennungssituation, wenn es vorher bei der Person noch nie auf dem Arm war. Also wir kennen uns jetzt schon eine Weile und wir begrüßen uns und umarmen uns. Aber deswegen, wenn jetzt einer weint, ne, dann wäre das jetzt auch erstmal noch eine Frage von Respekt und Empathie, wie dann Trösten stattfinden kann. Ne? Mhm. Also deswegen schaukel ich euch jetzt nicht gleich auf dem Schoß so, ne? Und das ist halt das, was dann oft vergessen wird, ja.
Jetzt reagieren ja viele Kinder, weil eben die Trennung auch häufig ja sehr forciert wird, darauf dann mit Tränen. Und die ErzieherInnen sagen dann ganz häufig, ja, das gehört einfach dazu.
Mhm.
Gehören denn Tränen zur Eingewöhnung dazu? Und wenn ja, wie viele sind denn so normal?
Also ganz klare Antwort lautet nein. Tränen gehören nicht dazu.
Uff.
Es wird, und ich beobachte ja jetzt Eingewöhnungsprozesse seit vielen, vielen Jahren durch Eltern und durch Fachkräfte, und es wird grundsätzlich zu viel Weinen als normal akzeptiert. Und dadurch eben auch die Gefühle und die Bedürfnisse, die da unten drunter stecken, die werden bagatellisiert. Also das Weinen wird als zur Eingewöhnung dazugehörig deklariert. Es geht gar nicht ohne Weinen. Und dann ist es wie so eine gesetzte Größe. Und viele Eltern rechnen schon damit, viele Fachkräfte rechnen mit gar nichts anderem.
Ja.
Ne? Die sagen dann zum Beispiel, ja, bis jetzt hat erst ein Kind nicht geweint beim Einschlafen, wo ich denke so, Moment mal, da läuft was falsch.
Mhm.
Ne? Und das ist ein großes, großes Problem, weil jede Träne ist ein Signal. Die hat einen Auftrag, auf etwas hinzuweisen, auf Gefühle und darunter nochmal auf Bedürfnis. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern und als pädagogische Fachkräfte, genau hinzuschauen, um herauszufinden, was ist denn da eigentlich los. Und selbst wenn wir nicht die Ursachen immer sofort herausfinden, ist es unsere Aufgabe, empathisch darauf zu reagieren.
Das
und nicht einfach zu sagen, hey, ist halt so, müssen wir nichts machen, warten wir einfach ab, bis es vorbei ist. Nee, weil dann haben wir Resignation.
Okay, aber Eltern müssen jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen, wenn ihr Kind bei der Trennung oder bei der Eingewöhnung weint, sondern es geht darum, diese Tränen zu begleiten, entweder als Elternteil oder als Fachperson.
Ja, ganz genau. Na, also es gibt ja einen Unterschied, ob ein Kind weint, weil es traurig ist und weil es Mama oder Papa vermisst, und dann aber liebevoll, empathisch von der Erzieherin getröstet wird. Mhm. Der Voraussetzung dafür ist Bindung. Mhm. Ne? Bindung vor Trennung. Ne? Bindung mhm. vor Trost. Ne? Oder ob das Kind panisch, verzweifelt ist, Angst hat, nicht weiß, ob die Eltern wiederkommen und einfach in einem absoluten emotionalen Stressmoment ist. Mhm. Und das zu unterscheiden, ist halt super schwer, wenn Trennungen sehr, sehr früh gemacht werden. Weil man muss ja das auch erstmal kennenlernen, das Kind. Und damit sich ein Kind trösten lassen kann, braucht es ja Bindung und Beziehung. Und ansonsten ist es halt sehr schnell Panik und Verzweiflung. Und manchmal klappen ja die ersten Trennungen noch ganz gut. Und dann merken die Kinder, die sind ja nicht doof. Die checken dann ja schnell, was läuft. Und merken dann auch manchmal erst hinterher, wie sich die Trennung anfühlt. Und fangen dann später an zu weinen. Und auch dann ist es noch wichtig, darauf zu reagieren, auch wenn die ersten Trennungen gut geklappt haben. Und das heißt nicht, wenn das Kind weint, ist automatisch die Eingewöhnung schlecht. Mhm. Na, aber wir müssen es halt einfach ernst nehmen und gucken, was müssen wir jetzt ändern. Müssen wir die Abgabesituation ändern? Also können die Eltern, müssen die anders sich selber verhalten, anders mit dem Kind sprechen, selber ruhiger werden? Na, müssen die Fachkräfte aktiver werden bei der Entgegennahme des Kindes, oh Gott, wie das klingt. Also, ja, also man hat ja immer nur 50% auf jeder Seite. Ne? Die ersten 50% gehören den Eltern. Die begleiten das Kind bis zu dem Moment, an dem das Kind an die Fachkraft übergeben wird. Und die anderen 50% gehören ja der Fachkraft. Und deswegen ist, was den Trennungszeitpunkt betrifft, ist es ideal, wenn das Kind bereit ist, die Eltern bereit sind und die Fachkräfte bereit sind. Mhm. Und dann kommen wir da auch gut durch, mit wenig Tränen. Also nicht nur pauschal, oh mein Gott, gib dein Kind niemals weinend ab. Ne?
Ja, genau, das ist das, wo ich nochmal sozusagen jetzt nachhaken will. Also oft ist ja das Weinen auch einfach ein Signal, hey, ich möchte jetzt gerade nicht von dir weg, Mama oder Papa. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, also es gibt ja viele Familien, die einfach arbeiten müssen. Das heißt, es muss dann passieren. Höre ich das jetzt richtig, dass du sagst, wenn das Kind weint, dann würde ich persönlich diese Eingewöhnung abbrechen? Oder sagst du, dann ist das Kind noch nicht bereit? Oder also, weißt du, ich möchte jetzt für die Eltern, die hier zuhören,
ja, auf jeden Fall.
wissen, was mache ich, wenn das Kind weint? Ist das?
Wenn das Kind weint, erstmal atmen. So, und dann trösten.
Ich als Elternteil?
Ja, genau.
Okay.
So, atmen und trösten. Und dann in der Zeit, wo wieder Ruhe einkehrt, nachdenken. Aber erst dann, wenn die Ruhe eingekehrt ist. Weil wenn wir gestresst sind, treffen wir keine guten Entscheidungen.
Mhm.
So, das heißt, Kinder schreien und weinen oft auch, weil einfach Stress in diesem Übergabemoment ist. Das, was ich gerade meinte. Manchmal muss man einfach die Art und Weise der Verabschiedungssituation verändern. Die Eltern müssen was anders machen oder die Fachkräfte müssen was anders machen. Und dann wird es schon leichter. Dann heißt es nicht automatisch, dass das Kind dann wie so wundermäßig dann nicht mehr weint. Aber dann hat es nicht mehr diesen dramatischen Moment. Und das ist ja das, was diesen Stress auslöst. Und das ist das, was das schlechte Gewissen macht, wenn die Eltern dann aus der Kita rausgehen
und selber weinen.
Ja. So, ne? Man darf traurig sein, man darf auch weinen, egal ob man Mama ist oder Papa ist. Das ist ein riesengroßer Loslassmoment.
Mhm.
Und wir feiern ja die ersten Schritte, die ersten Worte, den ersten, keine Ahnung, die erste Mahlzeit und sowas alles. Das sind alles Loslassmomente. Und da freuen wir uns. Aber bei der Eingewöhnung, da freuen wir uns oft nicht. So, ne? Und es ist einfach ein riesengroßes Loslass. Es ist nicht nur ein Moment, es sind mehrere Momente, es ist ein Prozess.
Mhm.
So, und der darf auch ein bisschen emotional sein, bei den Kindern und bei den Eltern. Aber es darf halt nicht schmerzhaft sein. Das ist das Problem. Wenn Eltern eine Viertelstunde vor der Tür sitzen und hören, wie ihr Kind schreit, es nicht raus kann, weil es noch klein ist, weil es vielleicht festgehalten wird, weil es Panik hat, weil es gegen die Tür trommelt, dann sind wir ja bei einem ganz anderen, dann sprechen wir ja nicht mehr über Tränen von Traurigkeit, sondern dann reden wir ja über Panik und Verzweiflung.
Ja, okay.
Und dann ist es halt wie beim Schlaflerntraining, beim Färbern.
Mhm.
Meiner Meinung nach gibt es halt auch Eingewöhnungsfärbern.
Ist so, okay.
So, und das ist das Problem.
Okay.
Und deswegen sage ich, es wird halt viel zu viel weinen als normal angesehen und akzeptiert und es wird nichts gemacht. Und das ist der Fehler.
Mhm.
Nicht die Tränen selber, Ja, sondern dass wir einfach nicht gut damit umgehen und nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen halt erstmal durchatmen, Gefühle regulieren, die eigenen, die vom Kind, und dann neu starten. Mhm. Und dann kommt sehr auf die Situation drauf an, was dann das Richtige ist. Ja? Manchmal muss man das Kind wieder mit nach Hause nehmen, manchmal muss man einfach einen Tag mal keine Trennung machen, manchmal kann man es auch gleich nochmal probieren oder 10 Minuten später nochmal probieren. Sowas mache ich dann ganz individuell, wenn die Eltern bei mir in der Beratung sind oder in den Q&A-Sessions vom Happy Kita Start Begleitprogramm. Da berichten die ja jede Woche dann, wie läuft es gerade so und so. Ich habe die und die Frage, weil das ist dann ganz individuell, das kann man nicht pauschal beantworten.
Nee, das ist klar.
Jetzt, wenn ich jetzt merke, dass mein Kind diese Situation, diese erste Trennungssituation ganz gut meistert, wie schnell können und sollten wir denn die Trennungszeit dann auch steigern?
Also solange das Kind das gut meistert, kann man mit diesem Flow auch einfach mitgehen und die Zeit auch erweitern, wenn man weiterhin gut auf die Signale des Kindes achtet. Ne? Es hat sich als ganz gut erwiesen, wenn man immer so 2-3 Tage so ein bisschen Stabilitätsphase hat und dann erst die Zeit steigert. Aber es ist auch wieder da, es ist schon ein bisschen vom Alter des Kindes auch abhängig, wie groß die Schritte sind beim Steigern. Ne? Bei jüngeren Kindern gehe ich da lieber kleinere Schritte als bei älteren Kindern. Aber man muss sich grundsätzlich immer an den Signalen des Kindes orientieren. Und solange das gut mitkommt und man vielleicht mal so 2 Tage einfach auch das so lässt und dann erst steigert, kommt man eigentlich ganz gut klar. Entscheidender als dieses Steigern ist aber zu reagieren, wenn das Kind nicht mehr klarkommt. Ja? Also es hat vielleicht jetzt einfach 2, 3, 4, 5 Tage gut geklappt und es läuft und dann ist aber irgendwie, warum auch immer, ein Moment, wo es halt ein bisschen schwerer ist und dann eben nicht zu erwarten, okay Kind, zack, wir müssen jetzt aber vorankommen, das nächste Eingewöhnungskind kommt. Und ja, die Realität ist so. Aber wenn wir Druck erzeugen, dann wird es ja eher schlimmer. So, und deswegen ist es dann wichtig zu gucken, wie kann es gehen und wie können wir jetzt auf die Bedürfnisse lieber schnell reagieren, anstatt es weiter zu treiben und dann in der typischen Abwärtsspirale zu landen, bis das Kind halt immer mehr heult und nicht nur in der Kita heult, sondern schon, wenn es die Kita sieht und oder wenn es zu Hause dann los muss oder wenn es früh aufwacht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es gibt ja manchmal Kinder, wo die Eingewöhnung dann schon abgeschlossen ist und eigentlich auch gut lief. Und dann aber, keine Ahnung, 3 Wochen später fängt es halt an, sich irgendwie zu wehren. Das ist das Szenario, was du gerade erzählt hast. Wie reagiert man da drauf?
Ähnlich wie ich gerade eben schon gesagt habe, erstmal mit Ruhe. Ja, ich weiß, das ist so, ja, es klingt so banal, ne?
Das ist super.
Aber erstmal keine Panik machen. Weil dass die Kinder so einen, in Anführungsstrichen, Einbruch haben, ist okay.
Okay.
So. Weil die Kinder merken irgendwann, boah, krass, das ist jetzt mein neuer Job. Das passiert jetzt jeden Tag. Und boah, krass, die Zeit wird auch immer länger. Mhm. Na, also so 2, 3 Stunden klarkommen und dann steigert sich das aber auch vielleicht über die Mittagszeit und dann ist es halt mal ein etwas längerer Tag. Das ist echt anstrengend. Mhm. Und dann merken die Kinder irgendwann so, boah, und die Spielsachen, die kenne ich jetzt auch schon alle. Es sind auch immer wieder die gleichen Leute hier. Und irgendwie, also dieses Wow-Gefühl, was am Anfang ja ganz oft in Kita oder Tagespflege vorherrscht, das ist dann einfach irgendwann so ein bisschen verpufft. Und diesen Erkenntnismoment, den darf man den Kindern auch nicht wegnehmen, weil die müssen ja verstehen, dass es jetzt ihr Job ist. Und was es eigentlich bedeutet. Also das ist nichts, was man verhindern kann und verhindern muss. Entscheidend ist, dass man entspannt dabei bleibt, wenn der Moment eingetreten ist und dann man nicht denkt, oh mein Gott, jetzt ist alles ganz schlimm. Nee, Ruhe bewahren oder früh halt stressig abgeben. Und so oft reagieren die Kinder nämlich auch auf diesen Moment, wenn die Eltern in ihren eigenen Alltag so in dieses Fahrwasser kommen und sich eben nicht mehr so viel Zeit, also für diese Verbindung frühmorgens nehmen, dann reagieren die da drauf und sagen, hey, Moment mal, ich bin kein Paket, was du hier einfach frühmorgens abwirfst ne, und am Schalter so rüberreichst. Ne? Also wenn Eltern und oder Fachkräfte so ein bisschen lax werden beim Verabschieden, ne, dann sagen die, hey, stopp mal hier, ich habe hier auch noch was mitzuteilen. Mhm. Und wenn man dann aber wieder mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl die Verabschiedungssituation beziehungsstark, also mit Ruhe und Sicherheit gestaltet, dann kriegen die Kinder das auch gut wieder hin.
Okay.
Ja.
Jetzt hört man in den letzten Jahren zunehmend immer mehr über Gewalt in Kitas. Und natürlich sind Eltern besorgt, dass auch ihr Kind davon betroffen sein könnte. Es kann zum Beispiel passieren, dass man beim Hinbringen oder beim Abholen des eigenen Kindes unter Umständen problematische Situationen beobachtet. Spreche ich denn die betroffene Person sofort an oder mache ich das später oder gehe ich gleich zur Leitung? Und was mache ich, wenn die Leitung da gar nicht so richtig drauf reagiert und das irgendwie wegwischen will, das Thema?
Ja, tricky. Schwierige Situation. Also wenn Gefahr im Verzug ist, dann einschreiten und das Kind schützen. Bin ich aber ganz ehrlich, das machen die wenigsten Eltern. Und auch Fachkräfte machen das nicht. Weil da ist ganz viel Angst und Unsicherheit da, weil dafür braucht man echt viel Mut. Wenn das nicht gelingt und man Angst hat, wenn man nicht so richtig das Gefühl hat, ist es jetzt so schlimm, dass ich einschreiten muss, da ist, man muss die Situation dann auch immer interpretieren. Und das ist ja auch sehr individuell, wenn man grundsätzlich eher so ein bisschen ein sehr kompromissbereiter Kita-Elternmensch ist, dann wird man ja Situationen auch wesentlich milder sehen als jemand, der sehr ängstlich ist, der selber, was die Kita betrifft, die Eingewöhnung betrifft, große Zweifel und Sorgen hat und so. Dann machen einem ja die eigenen Gefühle auch manchmal so ein bisschen die subjektive Wahrnehmung halt einfach auch, leiten uns ja auf unterschiedliche Wege so. Dann ist es wichtig, das hinterher anzusprechen, in der Situation einzugreifen, machen die wenigsten. Manchmal ist es wirklich erforderlich. Wenn das nicht passiert, dann wenigstens hinterher ansprechen. Und dann auch erstmal mit der Fachkraft direkt und nicht gleich zur Leitung gehen. Weil es gibt einen Beschwerdeweg und der führt halt erstmal zur Fachkraft. Weil, und das ist aber nicht nur, weil es Beschwerdewege gibt, sondern einfach auch, weil das meine Haltung ist. Ich möchte ja der Fachkraft auch erstmal die Chance geben, sich zu dieser Situation zu äußern. Weil ich unterscheide zwischen Überforderung und Überzeugung. Und wenn wir jetzt über Kinderschutz sprechen, dann, egal ob Familie oder Kita, dann haben wir als Erwachsene Überforderungssituationen. So. Ja. Und da merken wir, ich habe es gerade nicht besser hingekriegt, ich will es aber anders machen. Und dann ist es meine Verantwortung, dafür zu sorgen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, damit sich diese Situation nicht wiederholt. Dann sehe ich da aber eine Chance. Und dann ist das für mich was ganz anderes, als wenn ich eine Fachkraft oder einen Elternteil habe, das aus Überzeugung gewaltvoll handelt. Und da sind wir jetzt, wenn wir im beruflichen Kontext bleiben, ja auch, da gibt es ja Dienstanweisungen dann. Ne? Dann gibt es Abmahnungen, dann gibt es irgendwann Kündigungen. Dann wird leider auch noch zu wenig gemacht. Es wird viel nicht gutes Personal in Kitas gehalten. Ne? Aber da sind wir ja, wenn wir aus Überzeugung gewaltvoll handeln, dann braucht es andere Konsequenzen.
Auf jeden Fall. Ja,
genau. Das ist aber nicht der Job der Eltern. Na, der Job der Eltern ist, Situationen anzusprechen und erstmal darauf aufmerksam zu machen. Und dann muss man halt gucken, wird es ernst genommen und gegebenenfalls wendet man sich dann an die nächsthöhere Stelle. Ich habe einen Blogartikel geschrieben zum Beschwerdeweg in der Kita. Ne? Also da gibt es ja ein paar Instanzen, die man dann abklappern kann, auch als Eltern. Und für die Fachkräfte natürlich ganz genauso.
Okay. Ja,
genau.
Okay. Jetzt gibt es ja manchmal auch Situationen, die jetzt nicht direkt gewaltvoll sind, aber die trotzdem irgendwie für die Eltern sich ungut anfühlen. Also zum Beispiel, wenn in der Kita Entschuldigungen verlangt werden, obwohl die Kinder entwicklungstechnisch noch gar nicht auf dem Stand sind, sich entschuldigen zu können oder müssen aufessen, um dann den Nachtisch zu bekommen oder so. Wie viel Kompromissbereitschaft sollte denn bei uns als Eltern vorhanden sein? Also, dass eine Kita nicht hundertprozentig meinen Erziehungskonzepten oder Beziehungskonzepten entspricht, ist klar, aber ja, gibt es da irgendwie so eine Regel, wo du sagst, oh nee, also dann lieber nicht?
Ich gebe Hausaufgaben, also an Eltern. Im Buch ist es die Werte-Wetter-Karte, wo man sich einordnet. So, was ist meine ideale Vorstellung? Wo bin ich kompromissbereit und wo sind rote Linien? Na, und die ist für Eltern sehr unterschiedlich. Was ich gerade meinte, so sehr kita-kritische Eltern haben einen engeren Toleranzbereich als Eltern, die sagen, hey, Hauptsache das Kind ist betreut. So, ne? Und mit diesen Eltern müssen auch Fachkräfte umgehen, by the way. Ist gar nicht einfach, ne? So diese Spannbreite von die Eltern sagen, ja, aber sie dürfen doch dem Kind nicht die Mütze aufzwingen, nur weil alle anderen Kinder die Mütze aufhaben sollen. Ne? Mhm. Und es gibt halt auch die Eltern, die sagen, natürlich muss mein Kind die Mütze aufsetzen, egal ob es will oder nicht. Ne? Mhm. Also es ist einfach ein großer Raum, was Erziehung und Beziehung betrifft. Deswegen kann man erstmal als Elternteil nur für sich selber ein eigenes Wertesystem finden. Und dann muss man aber auch sich klar sein, so wie du es gerade gesagt hast, ich muss Kompromisse eingehen, wenn ich mein Kind woanders betreuen lasse. Egal, ob das in die Kita geht oder ob das bei Oma und Opa ist. Mhm. Na, gehen überall Kompromisse ein. Na, nur oft werden die Kompromisse in der Kita wesentlich negativer gesehen als die Kompromisse bei Oma und Opa. Na, ist total spannend, also was die Bewertung dieser Situation betrifft. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel mit diesem Entschuldigen bleiben. Wir sind in einem gesellschaftlichen Kontext. Entschuldigung ist halt einfach Usus. Ne? Es wird halt erwartet. Wenn die Kinder das in der Kita lernen, sich entschuldigen zu müssen, könnte man jetzt darüber sprechen, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn sie nur so eine Floskel auswendig lernen oder ob sie es wirklich ernst meinen. Aber da sage ich an der Stelle, ey komm, da lasse ich jetzt mal, da drücke ich das Auge zu, weil das Kind wird nicht umkommen, wenn es Entschuldigung sagen muss. Wenn es aber gezwungen wird, sich zu entschuldigen und dadurch eine psychische Drucksituation entsteht, sind wir bei einem anderen Punkt. Na, genauso wie bei Aufessen müssen oder in der Auszeit sitzen. Es gibt ja genügend Belege, das müssen wir jetzt gar nicht alles aufzählen, warum das schlecht ist für Kinder, warum das pädagogisch nicht mehr zeitgemäß ist. Und da sprechen wir ja aber über definitives, nicht nur so ein nice to have, wir reden mal darüber, ob Entschuldigung Sinn macht, sondern da reden wir ja über Kinderschutz. Mhm. Na, auch wenn das seelische Gewalt nicht so präsent ist, ne? Aber da müssen wir ja ganz anders rangehen. Und Kita-Fachkräfte sind ja angehalten, sich entsprechend dem Kinderschutz zu verhalten. Es gibt in den meisten Kitas Kinderschutzkonzept. Da gibt es ein Ampelsystem. Grünes Verhalten ist also alles gut. Gelb ist übergriffig, müssen wir drüber reden. Rot ist gewaltvoll. Und dann gibt es nochmal rot, was dann strafrechtlich relevant ist. So, ne?
Okay.
Und das ist jetzt nichts, was Eltern dann unbedingt wissen. Das klären wir dann in individuellen Beratungen oder so, ne? Um das wirklich einordnen zu können. Aber Fachkräfte müssen das wissen und sich daran halten. Mhm. Und da ja gibt es auch viel Unsicherheit. Ne? Also es ist gar nicht so leicht.
Verstehe. Mhm. Ne?
Okay. Hast du zum Ende der heutigen Folge noch ein paar Tipps, wie wir denn den Morgen und den Weg zur Betreuung etwas entspannter gestalten können? Denn das ist ja gerade bei Eltern von Kita-Kindern häufig ein etwas größeres Problem und fällt häufig auch gleich in die Autonomiephase. Mhm. Insofern gerne noch ein paar Tipps.
Ja, die erste Frage ist halt erstmal, okay, was muss ich denn früh eigentlich alles machen? Also was muss ich wirklich machen? Nicht so, was denke ich, die ganze Zeit irgendwie noch schaffen zu müssen. Und dann lässt man nämlich alles, was nicht notwendig ist, erstmal weg. Und dann hat man schon weniger Aufgaben zu organisieren. Was ist das so bei dir
erfahrungsgemäß?
Naja, es kommt ja ein bisschen drauf an. Manche Kinder sind früh wach und haben Hunger. Dann müssen die essen.
Ja.
Manche Kinder sind aber früh wach und sind noch voll verbimmelt, dann müssen die nicht essen. So, dann können die auch unterwegs essen oder in der Kita essen. Na, kommt ja auch wieder drauf an, also über welche Uhrzeit wir sprechen. Mhm. So, ne? Manche Kinder brauchen es früh unbedingt noch zu spielen zu Hause, damit die langsam und entspannt in den Tag starten können. Manchen Kindern fällt es dann aber total schwer, sich aus dem Spiel zu lösen, weil es ja so schön gemütlich zu Hause. Und dann fällt deswegen diese Mikrotransition halt schwer. Da mache ich mit denen das halt eher ein bisschen knackiger und lasse denen jetzt nicht noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten Zeit zum Spielen, sondern wir gucken, dass wir ohne Stress und Druck, aber zumindest zackiger aus dem Haus kommen. Und das ist ja ganz familienindividuell. Ja.
Mhm, ja. Okay.
So.
Ja, spannend.
Naja. Und ansonsten halt Spaß haben mit Freude.
Ja.
Alles, was man machen muss, mit Freude verbinden, singen, tanzen, Lieder singen, habe ich schon gesagt, oder einfach, ja, so atmen halt, ne? Wenn man singt, kann man nicht meckern.
Regulation, das ist tatsächlich so. Also das überträgt sich ja auch. Und wenn ich natürlich morgens schon total gestresst bin, überträgt sich das natürlich auf mein Kind. Also man kann es ruhig und soll es gerne mit Fröhlichkeit versuchen. Ja. Vielen Dank für die tollen Tipps und auch dafür, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Wir hoffen natürlich, dass eure Eingewöhnung gut gelingen wird. Und wenn ihr euch noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in Stefanis Buch Auf ins Kita-Abenteuer reinschauen. Das verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes. Und ein Exemplar des Buches könnt ihr nach dem Erscheinen dieser Folge bei Instagram gewinnen. Und wie ihr alternativ per Mail mitmachen könnt, das erfahrt ihr bei uns im Blog. Ja, wir verlinken natürlich auch den Artikel, den du vorhin genannt hast, auch unser Buch Alex abgeholt. Also schaut gerne in die Shownotes und auf unsere Internetseite. Da erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um diese Folge. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Jeden Dienstag erscheint eine ganz brandneue Folge. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.